Zur Badekur ins Ausland, so habe ich es dir geschrieben, so hast du es angekündigt. Das Predigtthema, ich habe es geändert, zur Badekur ins Risikogebiet. Zur Badekur ins Risikogebiet. Irgendwie passend in unsere Zeit auch, oder? Welches Gebiet ist momentan nicht Risikogebiet? Im Sommer haben viele Deutsche oder viele von uns hier in Deutschland Urlaub gemacht, da viele Regionen Europas und auch der Welt wegen der hohen Ansteckungsgefahr durch Covid-19 als Risikogebiet erklärt oder zu Risikogebieten erklärt wurden. Nicht nur im Sommer, auch in diesem Herbst. Und heute geht es um jemanden, der in ein Risikogebiet reisen musste, nicht weil er sich mit einem Virus anzustecken drohte, sondern weil es Feindesland war. Es geht um einen Syrer oder Aramäer, der krank war und der nach Israel gereist ist, um sich dort heilen zu lassen. Die Geschichte steht in 2. Könige 5. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hoch geachtet. Denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien und er war ein Kriegsheld. Die politische Situation in Israel ist folgende: Das Reich Israel ist geteilt in das Südreich Juda und in das Nordreich Israel. Hauptstadt des Nordreiches war Samaria, das Südreich, dort war die Hauptstadt Jerusalem. Aufgrund des Götzendienstes von Salomo hat Gott zu ihm gesagt: Gut, dann nehme ich deinem Sohn einen Großteil des Reiches weg. Und das war die aktuelle politische Situation in Israel. Also zweigeteilt. Im Südreich gab es immer wieder Lichtblicke, Könige, die sich an das gehalten haben, was Gott gesagt hat und wo Gott auch ganz klipp und klar gesagt hat: Leute, wenn ihr euch an meinen Gesetz, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, die gut für euch sind, dann wird es euch gut gehen. Haltet ihr euch nicht daran, dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Wie gesagt, im Südreich gab es immer wieder Lichtblicke, so wie Asa, Josaphat, Hiskia und Josia und andere. Im Nordreich hingegen, und unsere Geschichte spielt im Nordreich, gab es eigentlich nur Könige, die das taten, was Gott missfiel. Also nicht gefallen hat, außerdem Jehu, der hat das Haus Ahab später ausgerottet. Das hat Gott so angeordnet, ansonsten gab es dort nur Könige und zwischendurch auch mal, ja eigentlich nur Könige, die das getan haben, was Gott missfiel. Und Israel war immer wieder, wie gesagt, das Nordreich Israel war immer wieder im Krieg mit Aram oder auch den Syrern, die wir dort einordnen können, wo heute auch dass Syrien liegt, das wir aus den Nachrichten kennen. Ben-Hadad II. Ist König von Aram in Damaskus. Wir wissen, dass Aram ein Sohn Sems war, der Stammvater der Aramäer oder auch der Syrer. Und Saul und David besiegten die Aramäer und Salomo regierte über sie. Das heißt, zur Zeit von Saul und zur Zeit David, zur Zeit Salomos, haben die Aramäer überhaupt keine Rolle gespielt. Sie waren keine Gefahr für Israel. Erst als sie sich von Gott abwandten, wurden sie zur Gefahr, zur ständigen Gefahr, weil sie Israel immer wieder überfallen hatten. Jetzt sind wir in der Regierungszeit Jorams. Das ist ein Sohn bzw. Enkel von Ahab, dem schlimmsten König, den es in Israel gab. Und der Prophet, der zu dieser Zeit das Sagen hat, der gewirkt hat in dieser Zeit, ist Elisa. Der ist Prophet in Israel. Wir sind in den Jahren 852 bis 841 vor Jesus Christus. Und wir lesen hier von Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien war. Ein trefflicher Mann, vor seinem Herrn hochgeachtet. Denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Es ist interessant, wer hier das Heil geschenkt hat für die Syrer, für die Feinde Israels. Der Herr, Jahwe, großgeschrieben, Jesus Christus. Er gibt den Feinden Israels Heil, Gesundheit, ein gutes Leben. Warum? weil das eigene Volk nicht das macht, was Gott von ihm wollte. Und dieser Naaman, er war ein Kriegsheld, ein stattlicher Mann, sehr geachtet, aber er hatte ein Problem. Er war aussätzig. Jemand schreibt über den Aussatz, ein Theologe, der Aussatz ist damals, wir kennen das heute eigentlich nicht mehr in Europa, die furchtbarste und ekelhafteste aller Krankheiten. Er endet nicht nur mit dem Tod, sondern mehr als irgendeine andere Krankheit ist er ein Bild des im Leben wirkenden Todes. Die vom Aussatz befallenen Körperteile sterben wirklich, während der Kranke fortfährt zu leben. Also du siehst, wie deine Gliedmaßen, deine Finger, deine Arme, deine Füße anfangen zu faulen, abzufaulen und du merkst, wie du stirbst, aber am Leben bleibst. Über mehrere Jahre. Eine ekelhafte Krankheit. In Israel wurde der Aussätzige von der Gemeinschaft isoliert. Und das, was ihm drohte, das lesen wir in 3. Mose 13, 45 und 46, 3. Mose 13 und 14, zwei lange Kapitel, die sich über das Thema oder die sich mit dem Thema Aussatz beschäftigen. In 3. Mose 13, Vers 45 lesen wir: Der Aussätzige aber, an dem das Mahl ist, dessen Kleider sollen zerrissen sein, das Kopfhaar lose und die Lippen verhüllt. Und er soll rufen, unrein, unrein. Also der Mundschutz ist nicht eine Erfindung von Jens Spahn oder Drosten oder den Chinesen, sondern den Mundschutz, den gab es damals auch schon. Ein Aussätziger, der musste mit Mundschutz rumlaufen und er musste rufen, unrein, unrein. Solange das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein, unrein ist er und er soll und allein soll er wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Mundschutz und Quarantäne damals genauso wie heute auch. Nun war es in Israel so, dass der Aussätzige isoliert werden musste. Es galt aber nicht für alle nahöstlichen Kulturen. So konnte Naaman, je nach Schreibweise und Bibelübersetzung, seinen Dienst weiter ausüben als Feldhauptmann, solange es ihm seine Krankheit erlaubte. Irgendwann dann, wenn er sein Schwert nicht mehr tragen konnte, gut, dann hat er auch als Feldhauptmann nichts mehr im Krieg verloren. Aber bis dato konnte er seinen Dienst wahrscheinlich noch ausüben. Mein erster Punkt: Gottes Retterliebe gilt allen Menschen. Wir reden hier von einem Ausländer. Jesus geht auf die Geschichte ein in der Synagoge in Lukas 4, Vers 27. Da möchte ich einen Sprung hinsetzen. Lukas 4, Vers 27. Dort ist Jesus in der Synagoge in Nazareth und er sagt den dort Versammelten, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner wurde gereinigt als allein Naaman, der Syrer. Keiner von ihnen wurde gereinigt als allein Naaman, der Syrer. Also ein Ausländer. Wie fanden die Juden das, als Jesus sie darauf hinweist? Die wollten ihn steinigen. Die dachten, Gott ist für uns da, für unser Volk. Wir sind mit unserem Gott unterwegs, alles andere, alle anderen Völker interessieren nicht. Aber Gott macht auch im Alten Testament immer wieder deutlich, dass seine Retterliebe nicht nur seinem Volk Israel galt und gilt, sondern eben allen Menschen aller Völker. Er wählt hier den Naaman, um von seinem Aussatz gesund zu werden. Und er war nicht nur irgendein Ausländer, der nicht dazugehörte, sondern er war sogar ein Feind Israels. Warum tut Gott das? Gott tut das, weil Israel seine Aufgabe, die es von Gott bekommen hatte, nie komplett oder vernünftig nachgekommen ist. Wir wissen aus 1. Mose 12, Vers 3, dass Gott zu Abraham gesagt hat, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Wir wissen aus 2. Mose 19, 4 bis 6, dass Gott sich ein Volk erwählt hat zur Priesterschaft. Und ein Priester hat die Aufgabe, andere auf Gott hinzuweisen. Das war die Aufgabe Israels. Also die Aufgabe Israels war es nicht, sich gemütlich zu machen mit seinem Gott. Hauptsache uns geht's gut, Hauptsache wir sind gesund, Hauptsache wir sind reich. Sondern die Aufgabe Israels ist es immer gewesen, dadurch, dass sie sich an Gottes Gebote halten, dass andere Völker erkennen, was Israel für einen guten Gott hat und dass sie so Zeugnis sind und ein anziehendes Leben führen, dass alle anderen Völker aufmerksam werden auf diesen Gott. Nun ist Israel dieser Aufgabe aber nur sehr mangelhaft nachgekommen. Sie hingen anderen Göttern oder sie sind anderen Göttern hinterhergelaufen, sie haben nicht heilig gelebt und haben ihren Gott nicht geehrt. Und deswegen erwählt Gott hier einen Ausländer, den er gesund machen möchte. Frage an uns, wie sieht es mit uns aus? Was ist uns am wichtigsten? Ist es mein Lebensstil? Ist es meine Gesundheit? Ist es, dass ich hauptsächlich und gemütlich mit meinem Gott durchs Leben komme? Oder erinnere ich mich zwischendurch an meinen Auftrag, den ich habe als Kind Gottes, den wir haben, auch als Gemeinde, dass wir hier sind, laut 1. Petrus 2, Vers 9, um die großen Taten Gottes zu verkündigen? Und wie komme ich diesem Auftrag nach? Oder, herausfordernde Frage, drehe ich mich gerne um mich selber, um meine Familie, um meine Karriere, mein Haus, mein Urlaub, meine Rente, meine Gesundheit? Und wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mal, was ich noch so für Jesus reißen kann. Gott möchte, dass er Priorität hat und dass durch unser Leben andere auf ihn aufmerksam werden. Wie gesagt, Punkt 1, Gottes Retterliebe gilt allen Menschen. Zweiter Punkt, Gott gebraucht Menschen in jeder Lebenslage, um andere zu erreichen. Ich denke, die Geschichte, die wir durchnehmen, die ist nicht unbekannt. Aber der eigentliche Held oder die eigentliche Heldin hier ist die Dame, die jetzt kommt. Wir lesen weiter ab Vers 2. Die Syrer waren auf Raub ausgezogen und hatten ein junges Mädchen aus dem Land Israel weggeführt. Die war im Dienst von Naamans Frau. Sie sagte zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging er zu seinem Herrn hinein, sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Die Syrer, die sind in Israel immer wieder eingefallen, haben Leute umgebracht, haben die Frauen vergewaltigt, haben die Kinder weggeschleppt und entführt. Da ist jetzt ein junges Mädchen. Sie wurde entführt. Wir wissen nicht, was mit ihren Eltern passiert ist. Aber die darf jetzt, in Anführungsstrichen darf, ist Sklavin im Haus des Naaman. Sie ist die Sklavin seiner Frau. Jetzt bekommt der Naaman Lepra. Was wäre meine Reaktion, wenn ich anstelle des Mädchens wäre? Und wie würde ich das theologisch einordnen? Ich wurde entführt, meine Eltern wurden vielleicht umgebracht, vielleicht wurde meine Mutter vergewaltigt von den Syrern. Ich bin in einer Situation, in der ich absolut nicht sein möchte, wo ich mich vielleicht 100.000 Mal gefragt habe, Gott, wie kannst du das zulassen? Warum kannst du so viel Schlimmes über mich ergehen lassen? Und jetzt bekommt mein Feind Lepra. Ich denke, ich hätte gedacht, das mit der Lepra geschieht ihm recht. Das ist Gottes Strafe für sein Leben, für das, was er mir angetan hat. Vielleicht hat sie das auch gedacht, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen und was hier steht, und das finde ich so gewaltig, sie sagte zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. In ihrer Situation, in ihrer ausweglosen Situation, sie kommt da wahrscheinlich nie wieder raus. Sie kann das Ganze vielleicht gar nicht theologisch einordnen. Vielleicht hat sie mehrere hundert Male, mehrere tausend Male mit Gott selber gehadert. Und sie ist jetzt eine Hoffnungsbotin in einer hoffnungslosen Situation. Und das finde ich gewaltig. Eine kleine Hoffnungsbotin, die einen kleinen Tipp gibt. Und sie ist selber in einer hoffnungslosen Situation. So eine Situation, die einen runterzieht. Wo man an Gott und der Welt verzweifelt. Und sie sagt zu ihrer Herrin: Herr, wenn mein Herr wüsste, dass es dort einen Propheten gibt, dann würde er geheilt werden. Wie geht das? Dass die Situation, in der ich bin, mich nicht bestimmt, auch wenn die Situation hoffnungslos scheint und ich trotzdem Hoffnungsbote oder Hoffnungsbotin sein kann für andere Menschen. Zwei Dinge, die ich betonen möchte. Erstens, ich muss wissen, warum ich lebe. Und ich weiß, dass ich, und das ist mein Auftrag, und jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, erlebt zur Verherrlichung Gottes. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht nicht darum, dass ich Hauptsache gesund, Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache bequem, sondern wir leben zur Verherrlichung Gottes. Es geht um die Verherrlichung Gottes in jeder Situation unseres Lebens. Das muss ich wissen. Ich muss wissen, warum ich lebe. Was ist meine Berufung? Um mich auf solche Situationen vorbereiten zu können, dass sie mich nicht runterziehen, dass ich nicht die Flinte ins Korn schmeiße, so wie dieses Mädchen. Ich lebe zur Verherrlichung Gottes. Und zweitens, ich vertraue Gott, weil er ein guter Gott ist, dass er mit allem einen guten Plan hat für mein Leben. Dann kann ich immer mehr lernen, dass die äußeren Umstände mich nicht so sehr lähmen und fertig machen, dass ich keine Hoffnung mehr sehe. Dieses Mädchen hatte Hoffnung. Sie wusste, da ist ein guter Gott. Ein guter Gott, der jetzt auch einen guten Plan hat für mein Leben. Und deswegen konnte sie diese Hoffnung weitergeben. Und sie sagt zu ihrem Herrn oder zu ihrer Herrin: Dein Mann, der muss nach Israel. Und ich rede zuerst mir und ich rede auch zu euch. Gott kann dich in jeder Lebenssituation dazu gebrauchen, um auf ihn aufmerksam zu machen. Egal, wie es dir geht, egal wie krank du bist, egal wie niedergeschlagen du dich fühlst, Gott kann dich gebrauchen. Und er möchte es. Die Frage ist nur, lasse ich mich gebrauchen? Und dann darf ich lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn seine Wege anders sind, als ich mir das gedacht habe. Und das ist mein dritter Punkt. Der zweite Punkt war, Gott gebraucht Menschen in jeder Lebenslage, um andere zu erreichen. Und der dritte Punkt ist, Gottes Wege sind oft anders als gedacht. Wir lesen weiter. Ab Vers 5. Der König von Syrien sagte: So zieh hin, ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Das musste natürlich diplomatisch abgeklärt werden. Es durfte nicht einfach der oberste Feldhauptmann einmarschieren nach Israel, sondern er brauchte schon einen Brief. Ich komme jetzt in friedlicher Absicht, ich habe eigene Intentionen, ich möchte jetzt hier keinen Krieg anfangen. Er zog hin und nahm 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider mit sich und brachte den Brief dem König Israels, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, sieh, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König Israels den Brief las, zerriss er seine Kleider und sagte: Bin ich denn Gott, der töten und lebendig machen kann, dass er zu mir schickt, damit ich den Mann von seinem Aussatz befreie? Erkennt und seht, wie er eine Ursache gegen mich sucht. Also der König von Israel, der hat das natürlich alles falsch interpretiert. Er war auch die falsche Adresse. Als Elisa, Vers 8, der Mann Gottes hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, dann wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Da wurde Naaman zornig, zog weg und sagte: Ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. Das ist interessant. Der Naaman hatte so seine ganz genauen Vorstellungen, wie sein Heilungsprozess auszusehen hatte. So wie wir zum Arzt gehen und wir haben eine Erkältung, dann sagt der Arzt: Okay, jetzt machst du das und das und das und dann nimmst du ein Erkältungsbad und dann inhalierst du ein bisschen und nimmst die und die Medikamente und dann geht es dir gut und du bist wieder gesund. Und genauso mit dieser Vorstellung ist der Naaman zu dem Propheten Elisa gekommen. Er ist dorthin gegangen und hat gesagt, so und so muss er es machen. Er ruft seinen Gott an, er streichelt ein bisschen über die Stelle und dann ist alles wieder gut. Und ich denke, wir haben auch oft so Vorstellungen, wenn wir Dinge nicht einordnen können, wenn wir Dinge vor Gott bringen, dann wissen wir ganz genau, Gott, so hast du es jetzt zu machen. Wenn es mit meinen Kindern nicht so läuft, Gott, so hat es jetzt zu funktionieren. Ich nehme jetzt Nachhilfe oder unsere Jungs nehmen Nachhilfe und dann werden die Noten das nächste Mal besser. Oder ich mache das und das und du trägst das und das dazu bei und so hat es zu laufen. Aber, und deswegen ist es der dritte Punkt, Gottes Wege sind oft anders als gedacht. Und es ist ganz, ganz wichtig, eine Lektion, die wir immer wieder lernen dürfen. Gott lässt sich von uns nicht vorschreiben, wie es zu laufen hat. Gott ist Gott, er macht sich seine Gedanken, wir können uns unsere Gedanken machen, aber er unterstreicht das nochmal in Jesaja 55, Vers 8 und folgende. Gott lässt sich nicht vorschreiben, wie es zu laufen hat. Jesaja 55, Vers 8 und folgende. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Also Gott sagt, ihr macht euch eure Gedanken, ihr geht eure Wege, aber ich mache mir meine Gedanken und ich gehe mit euch meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also da gibt es oft einen großen Unterschied. Und Gott ist auch nicht Aladdin in der Wunderlampe. Das heißt, wenn ich etwas von ihm möchte, mache ich zack, zack und er ist da und er erfüllt mir meinen Wunsch. Gott ist Gott und ich muss ihn Gott sein lassen. Und wenn seine Wege anders sind, als ich mir das für mein Leben vorgestellt habe, was mache ich dann? Kann ich ihm trotzdem vertrauen? Kann ich ihm demütig vertrauen? Kann ich mich unterordnen und vertrauen und ihn Herr sein lassen in meinem Leben, wenn sich vielleicht meine Schullaufbahn oder meine Karriere nicht so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe? Kann ich Gott immer noch vertrauen und ihn demütig Herr sein lassen, wenn meine Gesundheit sich anders entwickelt, als ich mir das gedacht habe? Kann ich ihm vertrauen, wenn Leid plötzlich mein Leben bestimmt und ich das vielleicht gar nicht einordnen kann und die Wege Gottes nicht nachvollziehen kann, ist er dann immer noch mein Gott? Kann ich ihm vertrauen, wenn mein Verstand vielleicht gar nicht mehr hinterherkommt und sich dem irgendwie auch schon widersetzt? Und kann ich ihm trotzdem Gott sein lassen mit dem Wissen, er ist ein guter Gott und er meint es gut mit mir? Wenn es in den Sprüchen heißt, in Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gott, ich habe mir das jetzt aber ganz anders vorgestellt. Und so wie ich mir das vorgestellt habe, ist das auch sehr, sehr plausibel. Und ich habe mir das auch theologisch zurechtgebastelt. So hätte es eigentlich laufen müssen und jetzt läuft es anders. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Gott kennt das ganze Panorama. Das kennen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, ob Leid in dem Moment auch immer gleich Leid ist und was Gott da vielleicht noch Gutes draus machen kann. Das können wir nicht immer sehen, weil wir nicht Gott sind. Gott sei Dank. Er ist Gott. Er kennt das ganze Panorama. Ich möchte das an einer profanen Geschichte demonstrieren. Da war ein Bauer aus China. Dieser Bauer aus China, der hatte einen Sohn und ein Pferd. Dann ist ihm sein Pferd abgehauen. Und dann kam das ganze Dorf und hat gesagt, oh, du bist aber echt gestraft, dein Pferd ist dir abgehauen. Und der Bauer sagt, Moment mal, ihr wisst doch gar nicht, ob das jetzt irgendwie Leid oder eine Strafe für mich ist. Ein paar Tage später kam dieses Pferd mit 10 Wildpferden zurück. Und er hatte 11 Pferde. Und dann kam das Dorf wieder und hat gesagt, boah, du bist aber gesegnet von Gott. Moment mal, ihr wisst doch gar nicht, ob das jetzt der große Segen ist. Irgendwann hat sich sein Sohn auf das Pferd, auf eines der Wildpferde gesetzt, ist ausgeritten und hat sich ein Bein gebrochen. Und dann kam das Dorf wieder und hat gesagt, boah, du musst jetzt aber irgendwie gestraft sein von Gott, du musst dir großes Leid durchmachen. Und der Chinese sagt wieder, Moment mal, ihr wisst doch gar nicht, ob das jetzt so ein großes Leid ist. Der Sohn mit dem gebrochenen Bein. Ein paar Tage später kamen chinesische Soldaten, sie haben alle Männer rekrutiert für einen Krieg, außer dieses jungen Mannes. Er durfte zu Hause bleiben, weil sein Bein gebrochen war und er musste nicht in den Krieg. Und wir merken, das ganze Panorama kennt nur Gott. Und wenn wir vielleicht in einem Moment stehen der Hoffnungslosigkeit, des Leides, dann kann Gott und er wird immer noch das Beste daraus machen, weil er uns das zugesagt hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ihm lerne zu vertrauen, weil Gottes Wege oft anders sind als gedacht. Und in solchen Situationen sind gute Berater vonnöten. Wir lesen weiter, ich lese nochmal ab Vers 11, da wurde Naaman zornig, zog weg und sagte, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel, dass ich mich darin wüsche und rein würde? Und er wandte sich um und zog weg im Zorn. Natürlich ist dieser Mann auch sehr heimatverbunden. Und seine beiden Flüsse, Abana und Papa, sind natürlich besser als der Jordan, seiner Meinung nach. Und er wendet sich ab im Zorn. Er wollte nach Hause gehen. Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, dass du sagst, okay, wenn das so weiterläuft in meinem Leben, dann war es das mit Gott und mir. Aber er hatte gute Berater. Vers 13. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gute Berater sind vonnöten, dass wir Menschen um uns haben, die uns ermutigen, die uns ermahnen, dran zu bleiben. Vers 13, da kamen seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sagten, lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, dann wirst du rein. Und das finde ich so wichtig, gerade heute, dass wir in den Phasen unseres Lebens, wo es drunter und drüber geht, wo man vielleicht auch die Flinte ins Korn schmeißen möchte, dass wir dann Menschen um uns haben. Und blickt mal zurück. Wo hat Gott euch Menschen in den Weg gestellt, die euch ermutigt haben, dran zu bleiben, die gesagt haben, zieh das jetzt durch, mach weiter, vertraue Gott in den Krisen deines oder unseres Lebens. Wenn es plötzlich kriselt in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesundheit oder auch im Job, dann brauchen wir Menschen, die uns ermutigen, dran zu bleiben. Genauso wie wir das in der Bibel auch finden. Die Bibel spricht so oft von Ermutigung. Paulus ermutigt seine Gemeinden, lauft um den Siegespreis, bleibt dran. In Hebräer, werft euer Vertrauen nicht weg. Zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also wir brauchen Menschen, die uns ermutigen und wir haben dabei auch eine Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, ich lasse mich von Menschen umgeben, die Jesus auch lieb haben. Die sagen, ja, das hier, das tut uns gut. Wir haben einen guten Gott, der es gut mit uns meint. Und meine Verantwortung ist, dass ich mich von Menschen umgeben lasse und dafür hat Gott Gemeinde ins Leben gerufen, wo ich hingehe und wo ich nicht wegbleibe, wo Menschen sind, die mich ermutigen oder auch ermahnen, das ist das gleiche Wort. Wir sehen das immer so ein bisschen negativ, wenn wir ermahnt werden, dran zu bleiben. Das ist aber eigentlich super, wo Menschen sind, die sagen, bleib dran, mach weiter, wirf dein Vertrauen nicht weg. Also dranbleiben in der Gemeinde. Also erste Verantwortung, ich lasse mich von Menschen umgeben, die Jesus nachfolgen. Zweite Verantwortung, ich ermutige andere. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Unsere Aufgabe, andere zu ermutigen, bleib dran, vertrau Gott, auch wenn du vielleicht das Licht am Ende des Tunnels noch nicht siehst. Und drittens, ich lasse mir etwas sagen. Ich bin kritikfähig und nicht beratungsresistent. So nach dem Motto, habe ich schon ein paar Mal durchgelesen, bin jetzt 20 Jahre Christ, bin Prediger. Wer kann mir jetzt noch etwas sagen? Dann kommst du nicht weit. Wir sind alle angewiesen auf die Ermahnung und die Ermutigung unserer Geschwister. Da steht keiner über dem anderen. Und ich darf immer wieder neu lernen, mir etwas sagen zu lassen. Was wäre passiert, wenn Naaman umgedreht wäre? Wenn er sich nichts hätte sagen lassen von seinen Knechten? wir sagen lassen, er hätte sagen können, ach kommt, ihr habt keine Ahnung, ihr seid meine Bediensteten, ich höre nicht auf euch. Nichts wäre passiert. Vers 14, da stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal unter, wie der Mann Gottes gesagt hatte. Und seine Haut wurde wieder wie die Haut eines kleinen Jungen und er war rein. Stellt euch mal vor, da geht dieser Feldhauptmann in den Jordan und fängt an, sich dort zu baden. Wenn er dann mit seinem Tross langkommt, das ist vielleicht gar nicht, das, die Leute haben das gemerkt, was passiert hier? Da sind plötzlich die Syrer im Lande und jetzt steigt er da ab, den kennen wir, der hat schon mal ein paar Mal überfallen und jetzt fängt er an, sich dort zu baden. Einmal, es passiert nichts. Zweimal, dreimal, viermal und er guckt immer noch nichts. Fünfmal, er will das Ganze hier zur Farce, ich mache mich hier lächerlich. Sechsmal, es passiert immer noch nichts. Wie oft soll er es machen? Siebenmal. Wenn Gott sagt siebenmal, dann möchte er einfachen Gehorsam, dann siebenmal. Hätte Gott 70-mal gesagt, wie oft hätte er es machen müssen? 70-mal. Hätte Gott 3-mal gesagt, hätte er es 3-mal machen müssen. Gott möchte einfachen Gehorsam. Auch wenn die anderen manchmal denken, hier, der spinnt, was macht er da? Stellt euch mal das Szenario mal vor. Da badet sich der Feind im Jordan, andere Leute kommen hinzu und die fragen sich, aber Gott sagt 7-mal und er wurde rein. 5. Punkt, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Gott belohnt das Vertrauen Naamans und heilt ihn. Und wir wissen aus der weiteren Geschichte, dass er sogar zum Nachfolger Gottes geworden ist. Dieser Aussatz ist ein wunderbares Bild für unsere Schuld, für unsere Sünde, die uns trennt von einem heiligen und von einem gerechten Gott. Jetzt kannst du sagen, hey, ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Hin und wieder mal eine kleine Sünde ist nicht so dramatisch. Und dann hast du das Wesen. Oder wir haben das Wesen der Sünde oft dann noch nicht verstanden. Das Wesen der Sünde ist, dass wir von Adam an getrennt sind von Gott. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und die Herrlichkeit Gottes, wir sind dazu berufen, die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben auszustrahlen zu 100%. Das heißt Ebenbildlichkeit. Gottes Herrlichkeit sollte in uns sichtbar werden. Seit Adam und Eva ist das aber nicht mehr der Fall. Die NGÜ sagt, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also wenn wir über diese Erde gehen, dort wo du bist, Gott möchte, dass seine Herrlichkeit in dir sichtbar wird, zu 100%. Und die Konsequenz des Fehltritts von Adam und Eva ist, dass das nicht mehr der Fall ist, sondern dass wir uns um uns selber drehen, dass die Herrlichkeit Gottes nicht mehr sichtbar wird. Und wir merken auch bei uns Christen, dass wir das oft gar nicht so ausstrahlen, dass da noch so viel Luft nach oben ist. Und dann dürfen wir uns herausfordern lassen, wann hast du das letzte Mal deine Arbeit zur Ehre Gottes getan? Zu 100%. Und nicht nur dafür, dass am Ende des Monats Geld auf deinem Konto ist. Wann hast du das letzte Mal Sport getrieben zur Ehre Gottes? Zu 100% zu seiner Ehre. Und nicht nur damit, dass dein Herz noch 15 Jahre weiter schlägt und du hauptsächlich gesund bist. Wann hast du das letzte Mal ein Glas Wasser zur Ehre Gottes getrunken und nicht nur, weil du Durst hattest? Wir sind dazu berufen, in allen Belangen unseres Lebens Gott die Ehre zu geben. Und dann merken wir, immer wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Ziel Verfehlung. Und Zielverfehlung heißt in der Bibel Sünde. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Meine Frau und ich haben, es ist schon ein paar Wochen her, einmal ein Konzert geschaut. Das war ein Prä-Corona-Konzert, vor 2 Jahren aufgenommen von André Rieu. Kennt ihr André Rieu? Ja, Violist aus Holland. weiß jetzt nicht genau welche Stadt, aber hat ein Konzert gegeben und da waren auch Opernsängerinnen dabei und wunderbar, super Konzert. Herrliche Musik, auch wenn ich jetzt nicht so ein Geigenfan bin, aber es hat sich super angehört. Und da kannst du auch nicht sagen, hey, das ist jetzt irgendwie schlecht. Ne, war es auch nicht, war super. Nur was ist passiert? Am Ende der Lieder, am Ende des Konzerts haben sie sich alle verbeugt. Und wer hat die Ehre kassiert? Nicht Gott, die Menschen. Es ist Zielverfehlung. Und wenn du sagst, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich lebe doch relativ gut, tu keiner Fliege was zu Leide, spende zwischendurch auch noch mal was. Wenn du Gott nicht die Ehre gibst, ist es Zielverfehlung. Aber die gute Nachricht, das Evangelium ist, einer hat es gepackt, Jesus Christus. Er hat zu 100% mit allem, was er getan, gesagt und gedacht hat, Gott die Ehre gegeben. Und wenn ich auf ihn mein Vertrauen setze, dann reicht das. Er war zu 100% gehorsam. Er war und ist perfekt. Und er ist deshalb der Einzige, der meinen Mist ausbaden kann. Und wenn ich das glaube, dann darf ich mich in seinem Blut reinwaschen. Von dem Moment an ist es genug. Alles vergeben, was hinter mir war. Alles, was noch kommt, wo ich Gott nicht die Ehre geben werde, und das tue ich jeden Tag, ich fehle jeden Tag, es ist trotzdem genug, weil Jesus alles erreicht hat. Er hat zu 100% Gott die Ehre gegeben. Und wenn ich darauf mein Vertrauen setze, dann bin ich rein in den Augen Gottes. Ihr aber seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Anwendung. Was nehmen wir mit? Punkt 1. Ich hoffe, jeder hat seine Krankheit erkannt und hat erkannt, dass er Heilung braucht. Jesus Christus ist die gute Nachricht. Zweiter Punkt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sei ein Hoffnungsbote, auch wenn deine Situation vielleicht relativ bescheiden ist momentan, wie die Situation des kleinen Mädchens. Und dritter Punkt, ich darf lernen, Jesus zu vertrauen und seine Wege anzunehmen, auch wenn ich sie mit dem Verstand nicht immer nachvollziehen kann und mir meine eigenen Gedanken mache, und das vielleicht manchmal konträr wirkt, dass ich weiß, Jesus ist ein guter Gott und er meint es gut mit mir. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Geschichte von Naaman, den du gesund gemacht hast, der sein Vertrauen auf dich gesetzt hat, der sich auch etwas hat sagen lassen. Das wollen wir lernen. Danke, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du perfekt warst und bist und dass du das einzig perfekte Opfer gebracht hast. Wenn wir das annehmen für uns, dann ist dem Genüge getan. Du nimmst uns an, so wie wir sind. Danke, Jesus, dass du unsere Situation kennst, jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wie hoffnungsvoll oder vielleicht hoffnungslos manchmal die Situation ist. Aber gerade in solchen Situationen berufst du uns, Hoffnungsbote zu sein. Und das wollen wir. Wir wollen den Menschen um uns herum eine Hoffnung geben. Weil du die Hoffnung bist. Amen.